Alles begann ja mit der Idee, eine Pause zu machen oder ein Sabbatjahr, um einfach mal auch fern zu bleiben von der Bühne. Das war eigentlich meine Grundidee. Also, dass ich mich rar mache, weil ich schon den Eindruck hatte, ich war überall und habe jede Bühne mitgenommen, sehr viel gespielt und das die letzten 20 Jahre.
Das ist Sänger und Musiker Johannes Oerding. Er war dann mal weg. Ein Jahr Auszeit für eine Reise um die Welt. Nun ist er zurück und er ist mein Gast. In dieser und in der nächsten Folge. Denn er hat viel zu erzählen. Von den Stationen und auch von den Lektionen dieser seiner Weltreise.
Better Life, der Podcast für ein besseres Leben. Mit Uwe Bahn.
Dass er überhaupt hier ist in Deutschland, ist eine Sensation. Bei mir ist Johannes Oerding. Hallo Johannes.
Ja, hallo Uwe. Hi.
Wie lange bist du wieder in Deutschland?
Oh, jetzt bin ich schon ein paar Wochen wieder hier, seit quasi Mitte Januar, aber war auch schon wieder weg. Also ich musste schon wieder ein paar Wochen quasi in den Süden Afrikas reisen, um dort ja wieder ein bisschen Musik zu machen und darüber zu sprechen vor allen Dingen. Aber ich bin ja hier, um so ein bisschen über die gesamte Reise zu reden, denke ich. Und da, ja, da war ich lange weg.
Tja, das Thema heute, monothematisch, wie man so modern sagt. Johannes Oerding war dann mal weg. Station und Lektion einer Weltreise. Erzähl mal, wann du losgefahren bist, wie viele Monate du nicht die Blumen zu Hause gegossen hast.
Oh ja, also ich schieß mal vorweg. Die ganze Welt habe ich nicht geschafft. Das waren zu viele Länder. Plus ein Teilkontinent musste ich auslassen. Das war Südamerika. Ich habe es nur bis Mittelamerika geschafft. Aber dazu später mehr. Wie lange war ich wirklich nicht hier in Hamburg? Sagen wir mal so, ich drehe es um. Wie lange war ich hier? Ich glaube, in Deutschland war ich insgesamt 6 bis 8 Wochen. Dann doch. Also immer wieder zum Wäschewaschen und zum Austauschen oder aber um hier und da mal auf eine Bühne zu hüpfen von Freunden.
In welchem Zeitraum?
Im Zeitraum von Januar, Februar 24 bis Januar 25, also genau ein Jahr.
Boah, mutig. War das mutig?
Also ja, der Weg dahin war natürlich nicht so leicht. Alles begann ja mit der Idee, eine Pause zu machen oder ein Sabbatjahr, um einfach mal auch fern zu bleiben von der Bühne. Das war eigentlich meine Grundidee. Also, dass ich mich rar mache. Weil ich schon den Eindruck hatte, ich war überall und habe jede Bühne mitgenommen, sehr viel gespielt und das die letzten 20 Jahre. Dann habe ich auch überlegt, Mensch, Urlaub, so richtigen Urlaub habe ich auch noch nicht gehabt. Irgendwie war immer was. Ja, und dann kam alles zusammen und habe gesagt, jetzt zieh's durch. Und das war von langer Hand geplant, wirklich so 1,5 Jahre Planung habe ich das gekostet, dieses eine Jahr Pause. Muss ja auch viele Leute informieren und auch die Strukturen irgendwie erhalten. Aber dann habe ich es durchgezogen und ich kann nur schon mal vorwegschießen, das war mit, glaube ich, die sinnvollste und beste Entscheidung.
War das jetzt wirklich so eine Planung oder war das, ich kann nicht mehr?
Ja, ich glaube, Auslöser waren dann eher so Momente, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Also ich erinnere mich da an dann wirklich das letzte Open-Air-Konzert, ich glaube, es war in Elspe, wo ich dann schon gesagt habe, boah, jetzt bin ich auch körperlich ziemlich erschöpft und am Ende. Und ich habe mich auch schon bei den vorangegangenen Konzerten, bei vielen Konzerten so ein bisschen erwischt, dass ich innerhalb der Songs so abdriftete und an ganz andere Dinge gedacht habe, an die Einkaufsliste für morgen und dergleichen. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Also wenn du nicht mit 100% mit dem Kopf und dem Herzen hier bei deinen Songs auf der Bühne bist und bei deinen Fans, dann solltest du mal schnell was ändern, damit du wieder Bock hast und Leidenschaft und das auch wirklich auch brauchst.
Hast du da einem Burnout vorgebeugt?
Ja, ich schätze schon, dass ich das präventiv gemacht habe. Man kennt ja die Anzeichen, man hat ja auch viele Menschen in seinem Umfeld, gerade auch in unserer Branche, wo man weiß, wo das enden kann und wie das aussieht auch. Und mir war klar, bei aller Belastbarkeit, die ich mir schon zutraue über die langen Strecken, dass ich auch Zeit brauche, um mal Dinge zu verarbeiten. Vor allen Dingen die ganzen 20 Jahre, die Steps, was ist passiert, was hast du überhaupt erreicht, die Höhen und Tiefen, wer ist noch dabei, wer ist auf der Strecke geblieben, all diese ganzen Geschichten, die sich zwar in, ich sag mal, goldenen und Platin-Schallplatten an der Wand irgendwo wiederfinden, die, aber wenn du immer mit dem Kopf gleich schon wieder in der nächsten Story bist, dann denkst du auch nicht mehr drüber nach. Und deshalb habe ich mich schon auch gezwungen, da zur Ruhe zu kommen und mal auch darüber zu sprechen, nachzudenken, was hast du denn bis hierhin überhaupt gemacht?
Du bist Mitte 40, langsam.
Jetzt übertreib nicht.
Langsam.
Jetzt übertreib mal nicht.
Langsam gehst du Richtung Mitte 40. Ja. Ist das so eine Entscheidung, die man in so einem Alter trifft oder hättest du die auch mit Ende 20 treffen können?
Nee, das ist absolut eine Entscheidung, die man wahrscheinlich erst frühestens mit irgendwie was 30, Mitte 30 trifft, denke ich mal. Weil vorher guckt man ja doch eher in die Zukunft und denkt, was kommt da alles noch? Es kommt ja auch noch viel. Es kommt ja auch noch mehr als die Hälfte in der Regel. Und da habe ich mich auch dabei erwischt, dass ich immer nur Drive nach vorne hatte und das möchte ich noch machen und dann mache ich das und irgendwann in 10 Jahren bin ich da und so weiter. Ja, und dann so, ich sag mal, mit bei mir ging es so Mitte 30 eher los, Anfang 40. Dann zieht man mal Bilanz und guckt, okay, die Hälfte haben wir, bestenfalls. Was ist denn bis hierhin passiert? Ich weiß zwar gerade nicht, ob das Menschen, die, sag mal, früh eine Familie kriegen oder Vater werden oder dergleichen, ob es nicht da schon früher losgeht oder vielleicht gar nicht, aber bei mir war es so, mit Mitte 30, Ende 30 habe ich eher nach hinten geguckt. Und das merke ich auch in meinem Songwriting, lustigerweise. Ich schreibe mehr über früher, als dass ich irgendwie über, ich sag mal, den Ausbruch nach vorne denke.
Das ist spannend. Ja, ja, man merkt dann irgendwie, wenn dann, ich bin ja ein bisschen älter als du, aber man erzählt mehr von früher, weil man mehr früher als morgen hat, oder?
Genau so ist es. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch Studien, die besagen, dass irgendwann, ich sag mal, dein Musikgeschmack sich eigentlich nicht mehr so in der Regel weiterentwickelt. So mit, ich sag mal, 30, 35 hast du eigentlich so ein bisschen deine Songs, die dir so wichtig sind und die hörst du ab da immer wieder. Also deine Oldies quasi, deinen Soundtrack, deinen Lifetime-Soundtrack, du weißt das besser als jeder andere, weil die dich natürlich auch immer in gute Zeiten oder auch in schlechte Zeiten zurückholen, aber die auf jeden Fall ganz, ganz viele Bilder erzeugen. Und so geht es mir eigentlich auch mit allen Geschichten, die ich bislang erlebt habe. Also ich merke, dass ich mich gerne mittlerweile auch an Dinge zurückerinnere. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück.
An guten Tagen, Johannes Oerding. Er hatte viele gute Tage in seinem Leben, aber er hatte auch viele Tage auf der Bühne. Vielleicht zu viele, wie er gerade eben erzählt hat. Und dann war er eben mal weg. Eine Auszeit für ein Jahr. Über die Stationen und die Lektionen seiner Weltreise wird er euch gleich eine Menge erzählen. Und auch über Orte, die für ihn magisch wurden. Das ist ja auch ein Teil der Philosophie dieses Better Life Podcast. Dass wir ganz besondere Plätze aufsuchen. Orte, die inspirieren, die uns motivieren, die uns Impulse geben. Johannes Oerding und ich sind seit langer Zeit befreundet. Wir haben uns, ich sag das mal so, bei der Arbeit zum ersten Mal getroffen. Nicht zu Hause in Hamburg, sondern natürlich auch unterwegs. Wir haben uns kennengelernt auf Reisen. Vor 10 Jahren. Vielleicht weißt du es noch. Night of the Proms.
Ja, na klar.
Mit den Beach Boys.
Unsere erste Tour, Uwe. Unsere erste gemeinsame Tour. Night of the Proms war für mich ein absolutes Highlight. So eine Mixtur an so verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Maria Mena war dabei, die Beach Boys, ein klassischer Tenor, John Miles, Gott hab ihn selig. Und dann dieses riesige Orchester. Das war für mich als junger Hund eine echt aufregende Sache, da wirklich mit 3, 4 Tourbussen die Republik zu bespielen. Du standst auf der Bühne, du hast die Ansagen gemacht und den Host gegeben sozusagen. Ja, und ich war der kleine Junge mit der Gitarre, der auch mal ran durfte. Und ich,
aber da war schon absehbar, dass das aus dem kleinen Jungen ein großer Junge wird.
Das sagen sie ja im Nachhinein immer, ne? Nee, Quatsch. Mir hat es Spaß gemacht und ich wusste, ich kann da Leute erreichen, viele Leute erreichen, auch Leute aus unterschiedlichen Generationen. Und deshalb habe ich da alles gegeben. Ne?
Ja, wir waren zusammen auf Tour. Ich war sozusagen zwar jetzt nicht der Musiker, aber ich war im selben Bus.
Ja.
Im selben Catering. Wir haben dieselben Rippchen gegessen, hätte ich fast gesagt.
Wir haben auf jeden Fall auch eine gute Aftershow-Party immer gemacht. So viel kann ich verraten.
Ich war bei den Proben mit dir, war ich in der Markthalle in Rotterdam. Weißt du das auch noch?
Ja, weiß ich auch noch.
Wie hieß dieser englische hippe Koch, der da so ein Restaurant hatte? Wie heißt er noch?
Ja. Hier, Freund von Melzer, hier oder was?
Jamie Oliver,
so.
Jamie. Da waren wir, dann habe ich dir in Antwerpen die belgischen Biere ein bisschen näher gebracht.
So, da schwärmst du ja heute noch von und seitdem habe ich tatsächlich auch eine staatliche Sammlung zu Hause.
Tatsächlich?
Ja, wird mir aber auch geschenkt, eher muss ich dazu geben, weil du liebst das ja, ich bin ja eher so ein Klassiker.
Ja.
Klassisches Bier.
Aber die haben schon gewirkt da, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, wenn die was können in Belgien, dann ist es Waffeln machen und Pommes und Bier.
Ich erinnere mich auch noch, ich glaube, wir waren mal, du hast eine Taufe, irgendwie hast du ein Set gehabt auf einer Taufe auf Mallorca. Und wir saßen da am Pool und du hast mir da erzählt, du bist noch nie vorher auf Mallorca gewesen.
Ja, und ich war bis zu dem Zeitpunkt dann noch nicht mal auf der Insel, weil wir waren ja auf einem Schiff.
Genau.
Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal den Mallorca-Boden betreten auch und war ganz fasziniert von, von dieser Welt dort.
Und noch eine letzte Station, das war nicht so schön. Wir waren auf Fuerteventura. Ich lag mit Corona oben im Bett. Du warst am Pool und hast mir irgendwie Sangria-Fotos per WhatsApp geschickt. Das war so übel.
Das tat mir auch sehr leid. Also wie gesagt, draußen schönstes Wetter. Fuerteventura, man hat Sport, Spiel und Spaß da draußen und uns Uwe musste oben in seinem Zimmerchen sitzen und Corona auskurieren. Das war aber auch die strengste Zeit, hatte ich das Gefühl. Ja. Selbst für Inselverhältnisse dort, die haben dich da nicht rausgelassen. Du musst da oben bleiben.
10 Tage.
10 Tage kriegtest du da dein Knastessen vor die Tür gestellt.
Immer die 2 Striche.
Ja, aber als du rauskamst, da war die Hölle los. Da hast du alles aufgeholt, das weiß ich noch.
Gut, wir reden jetzt nicht mehr die Zeit, das ist nur so ein kleiner Einschub, wie wir uns auch in St. Peter-Ording natürlich auch oft gesehen.
Naja, und ich kann natürlich auch noch dazu sagen, ich kenne dich ja schon viel länger, als du mich kennst. Ich kann ja auch deine Stimme vom Radio her und von vielen, vielen guten progressiven Shows im Radio und immer vielen neuen Ideen.
Better Life, der Podcast mit Uwe Bahn. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Better Life Podcast abonniert, wenn er euch gefällt und auch eine Bewertung dalasst. Wir sitzen hier übrigens im wunderbaren Hotel Tortue in Hamburg. Die haben auch ein eigenes professionelles Podcaststudio. Habe ich euch unten in den Shownotes verlinkt. Sänger und Musiker Johannes Oerding ist bei mir und in dieser und auch in der nächsten Folge mein Gast. Er war dann mal weg. 1 Jahr Auszeit. Er hat eine Weltreise gemacht. Und auf die gehen wir jetzt gemeinsam mit ihm. Erleben seine Stationen und auch seine Lektionen dieser Welttournee. Du bist im Januar 24 aufgebrochen zu deiner Weltreise, zu Stationen mit vielen Lektionen. Was war die erste Etappe?
Die erste Etappe war eigentlich noch Arbeit, muss ich dazu sagen. Denn sie startete in Südafrika, wo ich ja jetzt mittlerweile schon seit 7 Jahren bin und als Gastgeber für die Sendung Sing Mein Song tätig bin. Das heißt, es ging nach Südafrika, da war ich dann erstmal 6 Wochen insgesamt, habe dort Zeit für mich schon genutzt und verbracht, ein bisschen die Sendung vorbereitet, dann die Sendung gemacht, was, wenn ich es dann jetzt hier mal sagen kann, eigentlich nicht so wirklich Arbeit ist, weil es ist eigentlich mein Hobby. Ich liebe das, ich liebe diese Sendung, ich liebe es, mit anderen Menschen da am Lagerfeuer zu sitzen, über Musik und über Biografien zu sprechen.
Ist nicht so hart wie Dschungelcamp.
Nee, es ist nicht so hart wie Dschungelcamp, aber man vergisst gleichermaßen auch die Kameras dort vor Ort. Fakt ist, man geht mit vielen Freundschaften raus und mit einem bestenfalls guten Vibe und einer guten Energie. Und von da aus bin ich dann gestartet. Die erste Etappe, also die richtige Etappe für meine Reise, war dann Kanada. Und zwar Vancouver und Vancouver Island. Das war so mit kleiner Traum, den ich mir nochmal erfüllen wollte. Und man muss ja dann auf so einer Reise auch Abstriche machen. Natürlich würde ich am liebsten ganz Kanada durchqueren, durchfahren, aber dann brauchst du 5 Sabbatjahre. Deshalb habe ich mich auf Vancouver Island beschränkt und habe da meinen Roadtrip begonnen, ein Auto gemietet und wirklich, ich sag mal, im Winter, das ist da noch richtig Winter, über leere Straßen, Vancouver Island, im Schneeregen und im Schneesturm bis nach Torfino, einem kleinen Ort, wirklich am Arsch der Heide.
War das alles klar? Hattest du das alles genau geplant? Ich will da und da. Hattest du Hotels? Hast du Airbnb? Wie hast du da gewohnt?
Nee, klar ist auf jeden Fall, ich brauche einen Mietwagen und ich will Vancouver Island bereisen. Wo da der schönste Ort ist, da haben wir uns eigentlich immer in der Regel durchgefragt. Da haben wir gefragt, warst du schon mal auf Vancouver Island? Da gibt es einen Tipp. In dem Fall hat mir Ian Hooper, der Frontsänger der Band Mighty Oaks, geholfen. Der kommt eigentlich aus Washington State, also aus den USA, Seattle die Ecke. Und der kannte sich aber aus dort oben und hat mir dementsprechend gesagt, ey, kleines Surferort, ganz, ganz versteckt, das ist Torfino, da geht er mal hin. Was er verschwiegen hat, ist, dass es eigentlich nur richtig schön ist, wenn Sommer ist. Und dann sind auch Menschen da. Also wir waren mitten im Winter da und waren gleich die Einzigen da im Dorf.
Darf ich kurz fragen, hast du einen riesen Tross dabei gehabt?
Nee, in dem Fall hatte ich eine Begleitung an der Seite. Okay. Also nicht die ganze Weltreise. Es gab auch Spots, wo ich auch allein unterwegs war. Es gab aber auch Spots, wo sich Menschen uns angeschlossen haben oder ich viele Freunde besucht habe. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also ich habe ja auch ein paar Musikerinnen und Musiker unterwegs besucht, die in den USA wohnten und lebten. Kurzer Disclaimer, ich habe 4 Tage bei DJ Bobo gewohnt, zum Beispiel in Miami. Aber dazu später mehr. kurios. Und dann waren wir in Torfino.
Der wusste auch, dass du kommst.
Der wollte, dass ich sogar komme. Ich habe gesagt, ich gehe ins Hotel, aber Bobo meinte, nee, nix da, du kommst hier schön in mein Häuschen und ich kümmere mich ein bisschen.
So, Kanada war die erste Station im Winter?
Absolut, Kanada im Winter und dann ging es mit dem Flixbus oder sowas ähnliches von Kanada über die Grenze nach Seattle. Und von da ging eigentlich so der spontane Roadtrip los. Wir hatten eine ganz grobe Idee davon, welche Punkte wir abreisen möchten, welche Städte wir sehen möchten. Und entgegen aller Empfehlungen, am besten immer an der Küste entlang zu fahren und das Gute und das schöne Amerika zu sehen, wie gesagt, nee, wir fahren mal mittendurch. Und zwar wirklich auch durch den mittleren Westen und die Overfly States, die sogenannten Badlands. Und ich muss dir sagen, das war eine schöne Erfahrung. Ich habe insgesamt, glaube ich, dann 26 oder 27 Staaten der USA zumindest durchquert. Also manchen Staat bin ich wirklich nur durchquert oder habe im Hotel eine Nacht geschlafen und dann kam schon wieder North Dakota oder was. Und
da kriegt man auch ein anderes Gefühl für Entfernung, ne? Das nicht von Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz zu fahren, ne?
Da waren, ich sag mal, so 6-7 Stunden Fahren am Tag waren dann so, ach, das ist ja eine entspannte Fahrt, dann machen wir heute mal 6-7 Stunden, fahre ich da mal. Das ist anders als hier. Überhaupt diese ganze Relation, diese Größe der Natur dort, das ist das, was mich am meisten eigentlich an den USA beeindruckt hat. Das ist gar nicht die USA an sich, also und noch nicht mal die Menschen, würde ich fast sagen, oder die Kultur, sofern denn da überall auch Kultur ist. Es ist eigentlich diese schiere Weite und Größe und diese Entfernung und dieser Blick, dieser Horizont, den es eigentlich nur da gibt.
Würdest du sagen, dass, wenn du heute da lang fährst, dass du mit einem anderen Gefühl durch Amerika fahren würdest, wo der Manitou des Landes ein anderer geworden ist?
Man hat es kommen sehen, denn als ich dort langgefahren bin, dann da hingen auch schon Schilder in diversen Vorgärten, wo Kill Biden drauf stand oder Trump our God und dergleichen und extrem polarisierender Wahlkampf schon gemacht wurde. Das habe ich dort schon gesehen. Ich würde auf jeden Fall heute mehr drüber nachdenken, ob ich noch mal dort wirklich so einen Trip machen würde.
Hast du da mit Leuten gesprochen? Habt ihr diskutiert über das, was da kommen könnte?
Ich habe es eigentlich vermieden, mit den Menschen dort über Politik zu reden, weil das geht ganz schnell, dass man dann wirklich in einem Grabenkampf ist. Das muss man einfach so sagen. Da gibt es ja wirklich nur Schwarz und Weiß. Deshalb habe ich versucht, einfach mit den Menschen über andere Dinge zu reden. Und jeder, der schon mal da war, weiß ja, dass die Amerikaner auch sehr, sehr offen sind und sehr, sehr open-minded. Und sobald du sagst, du kommst von Germany, dann kramen die ihren Stammbaum raus und jeder hat irgendwie einen Opa oder eine Oma, die mal irgendwo Basketball in Frankfurt gespielt hat. Und das ist schon echt spannend zu sehen. Es gab wirklich tolle Verknüpfungen und waren sehr, sehr freundlich, sehr, sehr offen. Und natürlich ist es auch dieses Oberflächliche, von dem wir immer reden, dass die Amerikaner sehr schnell, sehr höflich und offen sind. Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass sie sich immer gefreut haben, irgendwie mit uns zu sprechen und uns zu helfen, vor allen Dingen auch.
Wäre das auch eine Lektion für uns? Wir reden ja von deinen Stationen und auch von Lektionen, dieses Thema Politik und diese Grabenkämpfe sein zu lassen.
Das weiß ich gar nicht. Wir sind ja schon ein Volk, wir diskutieren ja auch gerne hier in Deutschland. Also ich mache das ja auch gerne. Ich rede ja auch gerne auch über Politik, wenn es mich denn auch betrifft. Aber das ist ja in dem Fall die amerikanische Politik, da kann man sich auch raushalten. Das ist
ja unsere Politiker mischen sich ja gerne in der letzten Zeit in andere politische Themen ein.
Ja, ja.
Von anderen Ländern
auch. Aber das machen die ja auch, ne? Also machen die ja auch. Ja. Wer macht das nicht? Also es gibt, da geht es, glaube ich, eher ums große Ganze, ne? Die unterschiedlichen Werte. Was man von den Amerikanern lernen kann, ist tatsächlich so ein bisschen diese offene Kultur, sage ich mal, im Bezug auf Zwischenmenschliches, wenn man sich trifft oder sieht oder dergleichen. Oder da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sie einfach gerne reden, gerne helfen und gerne höflich sind. Und gerade auch so, wenn du einen Service kriegst oder im Restaurant und Dienstleistungen, da sind die uns einfach meilenweit voraus. Also da denkt man zumindest, die arbeiten wirklich gerne für dich.
Ich stelle mir gerade vor, du stehst da in so einem Restaurant und dann kommt der Kellner und sagt, Mr. Erling, party of six.
Ja, also das ist, so ist es ja. Nee, ich kann darüber eigentlich nur Gutes sagen, so dieser Umgang mit den Menschen, ne? Abgesehen von dieser politischen Haltung, die dann auch überall zu sehen ist, wo ich einfach anders politisch sozialisiert bin und mich schon frage, Warum und weshalb, wie konnte das passieren?
Johannes Oerding war dann mal weg, ein Sabbatjahr. Und jetzt ist er zurück und erzählt zum ersten Mal von den Stationen und auch Lektionen seiner Weltreise hier im Better Life Podcast. Kanada und die USA waren die ersten Länder, durch die er gefahren ist. Eine andere Welt als in Deutschland.
Man kann vielleicht noch einen großen Unterschied machen. Also wenn man die USA bereist, dann ist eigentlich jeder Staat anders, ne? Also LA ist nicht New York und Texas ist nicht irgendwie Minnesota. Das ist wirklich, das ist ein Land mit 50 Ländern und das ist schon nicht zu verkennen. Also du kannst da wirklich nicht die Staaten miteinander vergleichen. Es sind unterschiedliche Kulturen auch innerhalb der Staaten. Also Texas an sich war eine komplett andere Welt als, sage ich mal, die Westküste oder die Ostküste.
Wir reden natürlich über Musik. Ich habe ja zwischendurch, hatten wir Kontakt, ich habe dir WhatsApp geschrieben. Ja. War natürlich auch ein bisschen, oh scheiße, da wäre ich jetzt gerne.
Ja.
Zum Beispiel Nashville.
Oh ja, Nashville. Ich würde vielleicht sogar die ganzen Trip nehmen ab, sage ich mal, Minneapolis.
Prince herkommt.
Da kommt Prince her. Ich bin ja großer Prince-Fan und habe mir natürlich auch einen Besuch im Paisley Park, also Prince altem Studio, gegönnt. Was wirklich beeindruckend war, ein Riesenkomplex, gewerbegebietsartig, mit Probenhalle, mit Live-Musikclub in seinen Büroräumen, mit einem Diner in seinen Büroräumen. Da stand noch sein alter Koffer, der gepackt war in seinem Büro, weil er ja auch dort verstorben ist, im Fahrstuhl dieses Gebäudes. Das war schon ein bisschen gruselig auch, aber seine Autosammlung, er hat einen Basketballplatz da gehabt, er hatte irgendwie einen Raum, wo er gleich die Musikvideos gedreht hat. Also es war ein Riesenkonstrukt, wo er eigentlich alles aus einer Hand herstellen konnte.
Lass mal ganz kurz Prince reinhören. Müssen wir ganz kurz haben.
Oh ja.
Prince, dann hast du mir, glaube ich, eine WhatsApp geschickt, dass du jetzt in Nashville bist. Also von Minneapolis nach Nashville, das kann man nicht mit dem E-Bike, aber ist nicht so weit entfernt, oder?
Nee, das ist nicht so weit entfernt. Also für amerikanische Verhältnisse auch da mit dem Auto wieder runtergedüst. Und ja, Nashville, sagenumwogen. Und ich glaube, als Musiker sollte man da mal gewesen sein. Gerade wenn man selber, ich sag mal, Gitarre spielt, Songs schreibt und ich sag mal, der organischen Musik auch zugetan ist. Das war wirklich so beeindruckend, das habe ich noch nicht gesehen. Also da ist ja wirklich die Straße, dieser Honky Tonk Highway, also wo wirklich aus jedem Fenster Musik kommt oder in jedem Gebäude steht mindestens zwei Bands, oben im Stockwerk eine, unten eine und machen da Musik, aber nicht irgendwie ein Geschrottel, sondern auf allerhöchstem Niveau.
Warst du bei Tootsie?
Bei Tutsi waren wir auch, ja.
Natürlich. Gerade übrigens Ed Sheeran hat gerade gespielt.
Hat er gespielt?
Ja, also spontan.
Also er hat's gemacht, er hat's durchgezogen. Also ja, ich war einfach so geflasht von dem ganzen Ding. Ich war auch in dem Ryman Auditorium, dem Altehrwürdigen, hab da Konzerte gesehen. Dann springt auf einmal Josh Groban und noch ein paar andere Grammy-Musiker bei anderen Gästen auf die Bühne. Die haben sich da die Bühnen geteilt. Das habe ich so noch nicht gesehen.
Hat's da nicht gejuckt? Dass du die Klampe zur Hand nimmst, ehrlich.
Ja, natürlich. Also, aber bei all meinem Selbstbewusstsein, ich war so fasziniert von dem, was dort gemacht wird und was die können. Und es ist ja auch ein besonderer Style, dieser Nashville-Style, Country-Music. Das ist ja nochmal ein bisschen anders als das, was ich so mache. Ich habe eher aufgesogen. Und vor allen Dingen hatte ich noch kein Instrument mit, weil die Idee war ja, mal keine Musik zu machen. Aber was passiert? Ich bin einen Tag in Nashville und schon kaufe ich mir eine Gitarre und habe die für den Rest des Jahres mit auf Tour gehabt, um so dann doch irgendwie auch Musik zu machen.
Warst du da bei Gibson, wo oben die ganzen Gitarren rumlaufen? Warst du auch drin?
Ja, ja, genau. Da habe ich die noch nicht gekauft. Ich bin tatsächlich in einen kleinen Laden rausgefahren, weil ich brauchte so ein kleines Reisemodell, so eine Taylor Mini und dafür bin ich dann rausgefahren. Aber was die da natürlich alles an Instrumenten haben und Gitarren, das ist schon wahnsinnig für jemanden, der das auch als Hobby hat.
Du hast irgendwann bei Instagram oder bei TikTok, ich weiß nicht, was ist deine Hauptspielfläche? Instagram.
Ja, Instagram würde ich so sagen. Für TikTok bin ich auch zu alt, aber ich greife nochmal an und Facebook bin ich auch am Start noch. Aber,
ja, ich auch.
Da sind wir alle am Start. Aber Instagram, ja.
Und deine Dia-Show ist Instagram.
Ja, kann man so sagen, ja.
Da hast du irgendwie ein Lied von Chris Stapleton, der ja nun auch in Nashville eine Größe ist.
Oh ja, genau. Tennessee Whiskey, ja. You're as smooth as Tennessee Whiskey. also Chris Stapleton ist ja im Moment, glaube ich, einer der erfolgreichsten Country-Sänger und auch dieser Modern Country, sage ich mal, Country-Pop. Ja, und da hat es mir natürlich auch in den Fingern gejuckt. Dann saß ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich war schon in New Orleans, aber ja, dann spielt man auch mal so einen Song, ja.
Das sind ja so meine Top 5 eigentlich in Amerika. Kalifornien war ich noch nicht. Nashville, Memphis, warst du in Memphis auch?
In Memphis war ich, war natürlich auch standesgemäß bei Elvis zu Hause. Hab mir Graceland angeschaut, war im Jungle Room bei Elvis im Haus drin. Also
unglaublich, ne?
Es ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen, was das mit einem macht. Ich meine, wenn man dann vor Ort ist, also man kennt die Stories, man hat die Filme gesehen, man liest Biografien und. Man hört Songs über Elvis. Ich meine, selbst Walking in Memphis, da wird ja über Elvis gesprochen. Saw the ghost of Elvis down in the Jungle Room. Das ist ja halt bei Elvis zu Hause. Und dann bist du da, down in the Jungle Room, stehst da.
Standst du auch vor der Treppe, wo man nicht hochgehen darf, weil er da oben gestorben ist?
Ja, ja, richtig. Alles, die lassen einen ja schon auch daran. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich auch ein riesen Wirtschaftsunternehmen da mittlerweile. Aber mir hat das was gemacht, auch da am Grab zu stehen und so.
Ich muss mal kurz sagen, auf dem Weg von der Villa gehst du hinten durch den Park zum Grab.
Genau.
Und ich ging da raus und es kam ein Gewitter und der Blitz schlug 30 Meter entfernt in einen Baum ein.
Oha.
Als ich da war.
Du, dann hast du wahrscheinlich...
Der lebt.
Dann hast du wahrscheinlich irgendwie bei Elvis irgendwie was angefasst im Haus. Das wollte er nicht. Dann wolltest du wieder was mitgehen lassen. Dann.
Aber es ist schon irre, wenn man da vor dem Grab steht, ne?
Ja, das ist sehr beeindruckend, weil man hat das Gefühl, man weiß und kennt so viel über diese Menschen, weil man so viel gesehen hat. Und man fühlt sich dann doch irgendwie verbunden.
Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halt ihn fest, für immer ab jetzt.
Der Better Life Podcast. Zu Gast ist Johannes Oerding. Und wir sind übrigens in einem Hotel. Wir sind in einem Hotel in Hamburg, im Tortue Hotel. Die haben ein eigenes Podcast-Studio. Ist schön hier, ne?
Ja, finde ich sehr, sehr angenehm. Vor allen Dingen kann man auch ein bisschen aus dem Fenster rausgucken. Wenn man dir nicht die ganze Zeit auf die Nase gucken will, guck mal ein bisschen raus.
Danke.
Nein, es ist wirklich schön, muss man sagen. Also sehr gemütlich, es wirkt professionell. Und ey, das ist sowieso ein schönes Hotel. Ich mag das, ich bringe immer meine Mutti unter.
Ah, sehr schön.
Ja.
Und Podcast ist doch ein wunderbares Format, ne? Wir haben keine Kamera, du musst nicht abgeschminkt werden und ich auch nicht.
Absolut, aber guck mal, ich komme sogar noch geschminkt hin, weil ich vorher noch beim Fotoshooting war. Ah. Das heißt, das habe ich nicht für dich gemacht, Uwe. Das ist einfach, das ist noch dran.
Das wäre im Radio und im Podcast auch übertrieben. Das wäre absolut übertrieben.
Absolut. Nee, es ist wirklich schön, und Podcast an sich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Welt ohne war, weil ich ehrlich gesagt, lange Autofahrten sind mittlerweile nicht nur Musik, sondern auch viel Podcast. Ich schlafe ein mit Podcasts tatsächlich. Wenn ich nachts aufwache und nicht einschlafen kann, mache ich einen an. Also es hilft mir auf jeden Fall, mich zu beruhigen, aber es hilft mir auch vor allen Dingen, mich weiterzubilden. Das muss ich ganz klar sagen.
Und ihr könnt diesen Podcast übrigens auch abonnieren. Und auch wenn es euch gefällt, was Johannes hier erzählt, ne, dann gerne eine Bewertung da lassen.
Oha. Ja. Wie viele Sterne gibt es denn? Gibt es 1 bis 5 oder was?
1 bis 5.
Gut.
Ja, Podcast, ein Medium, was unglaublich wichtig geworden ist. Mir macht das so viel Spaß. Das ist so, man kann reden. Im Radio ist es ja so, kleiner Ausflug ins Radio. Hast du wahrscheinlich auch gehört, in Amerika, Radiostationen. Ist dir da was aufgefallen? Auf Reisen, wie Radio in anderen Ländern funktioniert?
Naja, in Amerika explizit ist mir aufgefallen, dass fast alle 800 Meter ein neuer Radiosender kommt. Also da scheint es so viele zu geben, die auch wirklich so nischig und auf ihre Region zugespitzt sind. Das ist schon echt Wahnsinn. Ich kann nur sagen, ich habe so viel, auch ganz viel Country-Musik gehört. Also, und ich habe da meine Liebe wirklich auch zum Country-Rock, Country-Pop entdeckt. Ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere auch mal demnächst in meinen Songs zu hören ist. Zumindest was die Instrumente anbelangt, weil ich liebe auf einmal Pedal-Steel, ich liebe dann Mundharmonika, ich liebe Slide-Gitarre und Fiddle. Also das ist ja wirklich...
Die können es alle. Ne? Hast du irgendeinen schlechten Country-Musiker erlebt? Ich nicht.
Nee, also vom Niveau her, musikalisch ist das handwerklich wirklich à la Bonheur. Das Einzige, was mich am Country oft stört, sind die Edit-Inhalte und die Texte. Da finde ich schon immer irgendwie... am Ende dreht sich alles über meinen Truck. Die Flasche Whisky habe ich halb leer getrunken. Ich fahre über den Highway, ich habe Staub auf meinen Stiefeln, mein Pferd und ich hole dich an der Veranda ab. Auch man muss dazu sagen, auch eine wahnsinnig männliche Welt so. Da ist noch so ein bisschen so.
Wobei Taylor Swift kommt ja auch aus dem Country, ne?
Ja, ja, aber die, ich sag mal so textlich immer, die Männer sind da immer noch schon so, ich hole dich mit meinem Pferd ab und so, ne? Und, so, und Taylor Swift, großartige Künstlerin, sorgt natürlich auch dafür, dass eben auch die Frauen da letztlich mal ein bisschen das Sagen bekommen. Beyoncé ähnlich. Also ich finde es großartig.
Warst du im Bluebird Café eigentlich auch, in dem kleinen?
Leider nein. Und jetzt kommt's. Ich wusste erst vom Bluebird Café, nachdem ich dann die Serie Nashville geguckt habe.
Ah ja.
Ich war gerade aus Nashville raus und jetzt fange ich mal an, die Serie Nashville zu gucken. Viel zu spät. Ich meine, die gibt es ja schon seit 20 Jahren. Und da sage ich, oh, das Bluebird Café. Wieso war ich da eigentlich nicht? Weil das ist ja wirklich grandios. Aber ich kann dir jetzt was verraten. Unter uns, ich bin demnächst wieder in Nashville und da bin ich im Blackbird Studio. Also wirklich da in dem Studio. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass zur gleichen Zeit auch Taylor Swift da ist.
Nein.
Also, wenn die Sterne gut für mich stehen, dann sehe ich sie. Und wenn die Sterne ganz gut für mich sehen, dann lasse ich aus Versehen einen Song auf den Boden fallen. Vielleicht findet sie ihn und möchte den mit mir singen.
Die Inspiration deiner Reise, hat das auch musikalisch Auswirkungen für dein nächstes Album, was ja, ich glaube, Anfang 26 kommen soll?
Ehrlich gesagt kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also, weil ich tatsächlich mich sehr in diese Musik reingehört habe und auch merke, ich möchte ein bisschen wieder weg auch zu meinen Anfängen gehen. Also sprich organischer auch produzieren, ein bisschen mehr Handmade, ein bisschen mehr Bandsound wieder haben. Das habe ich ja lange, oder die letzten Alben bin ich ja eher ein bisschen in den elektronischeren Bereich auch gegangen und ich möchte eigentlich wieder ein bisschen back to the roots. Und das kann durchaus sein, dass da mal ein Banjo auftaucht.
Hast du da noch Live-Konzerte richtig gesehen, wenn du auf der ganzen Welt unterwegs warst?
Ja, tatsächlich. Ich war bei Bruce Springsteen in L.A. Dann habe ich John Mayer gesehen in Las Vegas. Ich war beim Coachella Festival, wo ich dann insgesamt, glaube ich, wirklich nochmal 100 Acts gesehen habe. Ich wollte eigentlich zum Lovers and Friends Festival. Das wurde aber einen Tag vorher abgesagt in Las Vegas wegen Wind. Das war ein bisschen traurig. Dann habe ich einfach das ganze Geld verspielt, was ich mir zurückgelegt hatte fürs Festival. Ja, so ist das ja. Du kennst ja Las Vegas. Und,
ich kenne Las Vegas noch nicht.
Nee, warst du
noch
nicht da?
Muss ich da hin?
Da musst du natürlich hin. Das ist der absolute Knaller. Da war ich bei den Scorpions auf dem Konzert. Da habe ich die Scorpions besucht, die ja da Resident spielen. Die spielen wirklich also fast jeden Abend im Planet Hollywood vor 5.000, 6.000 Leuten. Man glaubt es nicht. Und es ist Wahnsinn. Der Laden ist immer rappelt voll und die feiern die Scorpions da sowas von ab in Las Vegas. Da hätte ich nicht gedacht. Und es war wirklich ein schöner Abend da mit Klaus und Matthias. Und dem Rest der Band, das war wirklich ein schöner Abend.
Wir dürfen natürlich jetzt nicht Amerika abschließen, ohne noch zu erwähnen, was du zu Beginn schon gesagt hast. Du hast bei DJ Bobo geschlafen, auf dem Sofa oder in Miami?
Ja, das waren so meine Spots. Ich habe unter anderem auch mein Kumpel Milo in L.A. besucht und dann ging es irgendwann nach Miami und ich wusste, dass DJ Bobo da lebt und wir kennen uns ja von Sing Mein Song und dann habe ich gesagt, hey, ich bin in der Stadt, wollen wir mal auf einen Kaffee treffen? Wie lange seid ihr denn da? Ja, wahrscheinlich so 3-4 Tage. Ja, dann wohnt er bei mir. So, und ich so, nee, lass mal ins Hotel. Nein, ihr wohnt bei mir. Und dann hat er war wirklich ein unglaublicher Gastgeber und mit dieser Schweizer Freundlichkeit noch und das war wirklich so toll. Er wollte mir dann Golfspielen beibringen, ist aber kläglich an meinem Nicht-Talent gescheitert.
Du bist zu jung.
Ich bin zu jung, schön gesagt. Nee, ich bin zu stiff auf jeden Fall, das habe ich schon gemerkt. Also irgendwie meine Hüfte, die macht das nicht mit, da brauche ich noch ein paar Jährchen für.
Johannes Oerding ist der Gast hier im Better Life Podcast. Das Thema ist Johannes Oerding, warte mal weg, er ist wieder da. Station, Lektion einer Weltreise. Das war der erste Teil, okay. Weil das ist so ergiebig und du kannst ein Reisebuch schreiben und deshalb gibt es eine zweite Folge im nächsten Monat.
Oh ja, dann sprechen wir über Mexiko, dann sprechen wir über Europa, dann sprechen wir über Asien. Ach, und wo war ich denn noch?
An einigen Orten, die ihm dann auch garantiert wieder einfallen in der zweiten Folge. Am letzten Freitag im April. Und dann erzählt er euch auch, warum er in seinem Hotel mit einem Messer auf dem Nachttisch geschlafen hat. Vielen Dank, Johannes Oerding. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Mehr Infos und Tipps auch unten in den Shownotes. Und vielleicht stöbert ihr mal durch die anderen Folgen. Da gibt es auch viele magische Orte wie Matala auf Kreta oder die Seychellen. Denn beim Better Life Podcast, da geht es auch sehr viel um Reisen, um Lifestyle, um Mindset. Am besten, ihr abonniert uns. Dann verpasst ihr keine Folge, auch nicht Teil 2 mit Johannes Oerding.
Der Better Life Podcast ist eine Produktion von Here and Now.